Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit Nicole Köster und mit dem Schauspieler und Schriftsteller Dominik Horwitz. Als Schauspieler hat Horwitz unter anderem mit Filzmeier und mit Wedel gedreht. Als Schriftsteller hat er gerade seinen zweiten Weimar-Roman veröffentlicht, sich also wieder auf die Stadt eingelassen, die wie keine andere für Goethe und Schiller und die deutsche Klassik steht.
Ich denke mich in keine Zeit zurück. Ich finde vergangene Zeiten nicht spannender. Ja, ich bin auch wenn ich das heute zuweilen sehr anstrengend finde und nicht so spannend wie meine Jugend, möchte ich natürlich nicht den Fehler der Altvorderen wiederholen, indem man sagt, heute ist alles schlecht und früher war alles schön. Und das vermeide ich.
Darf ich Sie dennoch bitten, die ersten zwei Sätze mal vorzulesen?
Ich habe jetzt keine Brille.
Ach, Sie schaffen das auch ohne, oder?
Sie haben recht.
Sie kennen doch Ihren Text. Bei der Stimme müssen Sie jetzt lesen.
Zu den Kapiteln und dennoch, also ich habe es mehrmals gelesen und dennoch brauche ich die Brille. Okay. Das Kastagnettengeklapper der Pferdehufe. Das Flirren des Lichts neben den Radspeichen. Der heiße Atem der Stadt. Staubiges Kopfsteinpflaster, Essensdünste, Parfumschwaden gemischt mit kühleren, modrigen Noten aus geöffneten Kellerluken. All das nahm Roman Kaminski überdeutlich wahr.
Und dieser Roman Kaminski ist ein Kutscher, der durch Weimar fährt und die Touristen eben mitnimmt. Und in diesem Kutscher steckt auch sehr viel von ihnen. Und als Autor hat man ja so die Macht über die Figuren und kann ihnen auch Eigenschaften zuschreiben, die man vielleicht selbst im Leben nicht so hat. Was hätten Sie denn gerne von Roman Kaminski?
Seine Belesenheit, ja. Und seine Sensibilität im Umgang mit Menschen. Ich bin viel gröber, um nicht zu sagen grob schlecht.
Da reden Sie sich jetzt gerade selber schlecht. Aber Sie haben mehr als 20 Jahre lang in Hamburg gewohnt und sind dann nach Weimar gegangen. Ist auch da eine Parallele zu finden zu Ihrer Romanfigur Roman Kaminski?
Ja, ich hab in Weimar gedreht und bin ins Restaurant gegangen. Also ich habe Kollegen gefragt, wo kann man schön essen? Dann sagten die, wir gehen immer dahin. Dann bin ich da hingegangen mit ihnen und wurde von einer sehr netten Dame bedient, wie sich herausstellte, die Besitzerin des Restaurants. Und ich habe mich in sie verliebt, hatte das große Glück, dass es umgekehrt ähnlich war.
Hilft.
Ja, das ist, Sie haben recht, das ist ganz gut. Habe ich mich scheiden lassen, sie sich ebenfalls scheiden lassen, ich zwei Kinder, sie zwei Kinder, also es waren bewegte Zeiten. Und seitdem lebe ich doch sehr, sehr zufrieden und sehr glücklich in dieser kleinen Provinzstadt, in dieser idyllischen Stadt Weimar.
Dominik Horwitz ist Schauspieler, Sänger und Schriftsteller. Er hat am Berliner Ensemble und am Deutschen Theater gespielt. Er interpretierte auf der Bühne die Lieder von Jacques Brel. Und er hat jetzt seinen zweiten Kriminalroman veröffentlicht. Und Dominik Horwitz ist Jude. Also hat ihn Nicole Köster auch nach der aktuellen antisemitischen Gewalt in Deutschland gefragt.
Ich habe da immenses Glück und ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich durch so einen Film wie Stalingrad woanders positioniert bin im Geiste oder im Herzen der Menschen, ich weiß es nicht. Also ich kann mich nicht über Anfeindungen, kann ich nichts berichten.
Wir haben seit vergangener Woche einen Antisemitismusbeauftragten in Deutschland. Glauben Sie, dass das der richtige Weg ist?
Überhaupt nicht. Ich halte das für einen absoluten Mumpitz. Das Problem ist nicht Antisemitismus, das Problem ist die Blödheit. Also wenn irgendwelche muslimische Schwachköpfe Juden hassen, ohne sie zu kennen, wenn Schwachköpfe von Pegida oder AfD Muslime verachten, ebenfalls ohne sie zu kennen, Das ist das Problem.
Aber genau das hat ja der neue Antisemitismusbeauftragte Felix Klein gesagt, dass es vielleicht auch andere Wege braucht, um neue Formen zu entwickeln, um beispielsweise muslimische Jugendliche an das Thema Holocaust heranzuführen.
Mir geht es nicht darum. Logischerweise muss man das. Ja? In Dresden demonstrieren die und da irgendwie 4% Ausländer gibt's da in Sachsen. Also die meisten, die demonstrieren, haben überhaupt gar keine Berührung mit Ausländern. Kein Ausländer nimmt ihnen den Platz weg. Dieser Schwachsinn.
Aber ist nicht auch Protest eine Form der Demokratie?
Ja, ist möglicherweise, aber ich bin kein Politiker, das ist mir egal. Für mich ist zum Beispiel dieser Posten, diese Bezeichnung Antisemitismus, was ist der gute Herr?
Der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein, meinen Sie?
Ja. Nee, Rassismusbeauftragter, das ist ein Name. Ja, darum geht's. Toleranz. Ich kann nicht über Menschen richten, die ich nicht kenne, die mein Leben überhaupt nicht tangieren letztlich. Das ist die Menschheit verblödet und letztlich reagiert die Politik nach meinem Dafürhalten in der falschen Richtung. Ich will Antisemitismus überhaupt nicht, in keinster Weise will ich das Problem negieren oder minimieren. Aber das ist für mich keine Lösung.
Wie kann eine Lösung für Sie aussehen?
Einfach, dass man einfach nicht solche Trennungen macht. Ja, es ist ein Problem, ein gesellschaftliches Problem. Wir müssen für Toleranz stehen. Wir müssen dafür stehen, offenes Herz zu haben und gucken, was kann der andere mir geben? Was kann ich von ihm lernen? Und nicht sagen, er ist anders als ich, seine Haut ist anders deswegen hat er mit uns nichts zu tun und möglichst soll er verschwinden.
Und so. Wenn das gesellschaftlich aber nicht funktioniert und nicht ausreicht und die Politik etwas
dann schreibt
suchen
man Liebesromane, dann schreibt man Liebesromane.
So,
das ist nämlich das, was uns verbindet. Das ist das, was wirklich den Muslimen, den Juden, den Buddhisten, den Christen eint, nämlich wir sind da, um aufeinander zuzugehen, um sich zu lieben, um sich zu Herzen zu küssen und Kinder zu machen.
Heide Fulian war in dieser Woche bei uns, Journalistenkollegin aus Hamburg und eine Frau, die seit vielen Jahren mit Depressionen zu kämpfen hat, mutmaßlich ausgelöst durch den frühen Tod der Mutter. Heide Fulian ist eine mutige Frau, die sehr offen über sich und eine ansonsten tabuisierte Krankheit spricht.
Es geht mir ganz unterschiedlich. Also manchmal, je nachdem, was ich gerade tue, geht es mir gut und deutlich besser. Nachts aber zum Beispiel habe ich Albträume und Flashbacks, da geht es mir sehr schlecht. Also es ist unterschiedlich.
Kann man sagen, die Nächte sind generell schwieriger als die Tage?
Im Moment ist das so, ja.
Ja. Würden Sie trotzdem sagen, im Vergleich zu schlimmen Phasen, die Sie schon erlebt haben, dass Sie vergleichsweise stabil sind?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, dass die Depression mein geringstes Problem ist. Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ich glaube nicht, dass ich noch depressiv bin. Also ich habe mit einer Traumafolgestörung zu tun und ich habe mit einer Persönlichkeitsstörung noch zu tun. Aber das klassisch Depressive, nicht aus dem Bett kommen, keine Energie, kein Antrieb,
das haben Sie jetzt nicht mehr.
Ist hinter mir, ja.
Welches Trauma haben Sie?
Das Trauma ist der Tod meiner Mutter, aber nicht isoliert, sage ich mal, sondern auch die Zeit im Kinderheim, auch die Zeit schon bevor meine Mutter starb. Mhm. Also es ist ein klassisches Bindungstrauma aus der Kindheit.
Welche Persönlichkeitsstörung, weil Sie es angesprochen haben, haben Sie?
Es heißt in der Fachwelt so schön emotional instabil. Die meisten Menschen, die nicht in der Fachwelt sind, kennen das unter dem Begriff Borderline.
Borderline bedeutet in Ihrem ganz konkreten Fall was?
Borderline bedeutet, dass ich emotional extrem empfindlich bin und man mich sehr schnell aus der Fassung kriegt. Mhm. Also das wirkt jetzt wahrscheinlich nicht so, aber ich bin sehr leicht, oder man kann mich sehr leicht, also mir gehen Dinge sehr, sehr nah. Und wenn ich zum Beispiel gestern bin ich durch Stuttgart gelaufen und da kam so ein etwas komischer Mann, der wahrscheinlich nur ein bisschen angetrunken war, also es war jetzt nicht wahnsinnig gefährlich, aber der hat mich dann angesprochen und sagte, ah, du bist auch allein hier und so. Und in dem Moment war ich sofort von 0 auf 100 komplett panisch.
Okay.
Und da bin ich einfach empfindlich.
Machen Sie noch Psychotherapie?
Nein, auch das ist ein Grund, warum ich im Moment relativ empfindlich bin. Also die gute Nachricht ist, dass ich sie in der Form nicht mehr brauche und dass es mir jetzt viel besser geht und ich viel gesünder bin.
Und die schlechte?
Die schlechte ist, dass mich natürlich die Therapie sehr stabilisiert hat und ich damit immer weitergekommen bin und das fehlt mir sehr.
Medikamente?
Nehme ich noch. Im Moment auch wieder ein bisschen mehr, um eben stabil zu bleiben und nicht so überempfindlich zu sein. Aber im Verhältnis zu dem, was ich in meinem Leben alles schon genommen habe, erscheint es mir relativ wenig.
Entscheiden Sie die Medikamentendosis selbst oder ziehen Sie da einen Arzt zu Hilfe?
Also ich wünsche mir manchmal, ich könnte mein eigener Arzt sein, denn viele glauben ja, man wird beim Psychiater oder beim Neurologen mit Medikamenten vollgestopft und die kennen ja diese Klischees. Tatsächlich ist es so, dass ich in meinen, ich sag mal, 12 Jahren, die ich mit Psychiatern zu tun habe, ist mir persönlich das niemals passiert und ich muss mich um jedes Medikament mit jedem Psychiater sehr intensiv auseinandersetzen.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Mit der Journalistin Heide Fuljan, die ihre Krankheit, die Depression, auf den Satz reduziert hat: Es ist wie wenn man an seiner Trauer erstickt und der Alltag sich anfühlt wie ein Marathonlauf. Wir haben während der Sendung viele Mails ins Studio bekommen. Eine Hörerin schrieb, dass sie es depressionsbedingt tagelang nicht geschafft hat, vom Sofa aufzustehen und sich zu waschen.
Also ich bin zwischen meinem Bett und meinem Sofa hin und her gependelt sozusagen. Also aufgestanden mit großer Mühe, aufs Sofa, da Schokolade, Fernseher an. Und wenn man das dann 8-9 Stunden am Tag hat und das über Wochen und Monate, ist das ein ziemlich bitteres Dahinvegetieren.
Warum schafft man es nicht, in die Gänge zu kommen und zu sagen, ich ziehe die Vorhänge auf, draußen scheint die Sonne, so schlecht ist das Leben doch gar nicht?
Das ist ja so ein bisschen, sage ich mal, der Nachteil für Menschen mit seelischen Erkrankungen, dass sich Außenstehende das schwer vorstellen kann. Also wenn ich jetzt sagen würde, jemand hat, liegt auf der Intensivstation, hat eine Lungenentzündung, hat eine schwere Magen-Darm-Grippe, dann ist einem das völlig klar, warum derjenige nicht aufstehen kann oder sich kaum bewegen kann. Ich sag mal, sehr simpel formuliert kann man es sich vielleicht so vorstellen, dass es in diesem Fall das Gehirn ist, das so komplett überlastet ist, dass man die normalen Dinge des Lebens nicht mehr kann.
Weil es eine Fehlschaltung im Gehirn gibt, die man nicht einfach mit der eigenen Willenskraft wieder in Ordnung bringen kann?
Oh Gott, also wenn es um das Gehirn und um das Menschsein geht, dann geht es ja darum, was denke ich, was fühle ich, wie verhalte ich mich. Und ich sag mal, all diese Teil des Menschseins ist so erkrankt, dass man die Dinge des Alltags nicht mehr kann.
Wenn Sie die Süßigkeiten und die Schokolade ansprechen, in Ihrem Fall war es, glaube ich, so, dass Sie regelrechte Fressattacken dann auch hatten, gegen die Sie sich nicht wehren konnten?
Das ist ja, sage ich mal, die andere Seite der Essstörung. Magersüchtige schaffen es nicht, etwas zu essen und sind da leider sehr diszipliniert und erfolgreich. Bei mir war es andersrum. Also das gehört schon auch in die Kategorie Sucht. Also ich sag mal, Alkoholiker sind ja auch nicht begeistert davon, dass sie ihre Familie, ihr Geld und ihre Karriere verlieren. Das machen sie nicht, weil sie bescheuert sind, sondern weil sie süchtig sind. Und ich konnte das Essen lange nicht kontrollieren.
Können Sie es heute?
Ja, weil ich mich tatsächlich so verhalte mittlerweile wie eine Suchtpatientin, indem ich versuche, das Suchtmittel wirklich konsequent zu meiden, und das ist Zucker.
Waren Sie auch mal in der Gefahr, sich zu ritzen, also sich selbst zu verletzen?
Ich habe das lange gemacht. Das ist auch, also es ist, glaube ich, ein empfindliches und schwieriges Thema. Das ist auch wirklich viel mehr Borderline als Depression. Ich mache das seit sehr vielen Jahren nicht mehr. Und was viel wichtiger auch ist, ist, ich habe auch nicht das Bedürfnis danach.
Was ist in der Summe das schlimmste Gefühl von allem, zu denken, einem selbst geht es erbärmlich schlecht und allen anderen drumherum geht es gut?
Nein, das erfordert ja auch schon eine Metaebene. Also dann müsste man sich ja selber schon in Vergleich setzen können. Sie müssen sich das einfach so vorstellen, dass Sie immer, 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 immer Schmerzen haben. Und das Einzige, woran Sie denken können, es soll aufhören.
Roger Schawinski kommt aus der Schweiz. Er ist Multitalent und Medienpionier in einem. Er hat den ersten privaten Radio- und Fernsehsender in der Schweiz gegründet. Er ist als Sat.1-Chef nach Deutschland gegangen und er moderiert seit vielen Jahren auf SRF1 eine wöchentliche Talkshow, in der er seinen Gästen die immer gleiche Frage stellt: Wer sind Sie eigentlich?
Ich bin der, der jeweils in meiner Sendung seit über 30 Jahren diese Frage stellt, weil ich weiß, darauf gibt's keine gute Antwort. Auch wenn Leute sich darauf vorbereiten, irgendwie geraten sie dann in Schwierigkeiten. Und deshalb habe ich das Gefühl, ich möchte es auch nicht beantworten im Detail. Aber ich habe ein Buch darüber geschrieben, eine Autobiografie vor 2 Jahren. Und da ist auf 400 Seiten alles ausgebreitet. Also das habe ich extra für Sie geschrieben.
Ganz geschickt und lenken ab von dieser Frage. Deshalb doch nochmal der Versuch, sich selbst zu beschreiben. Sie müssen ja Profi darin sein, zumindest so ein paar Eckdaten. Wer sind Sie?
Genau, ich bin eigentlich ein Rebell. Als Rebell bin ich geboren worden und dann wurde ich Pirat, Radiopirat, weil ich meinen Sender in Italien lanciert habe 1979, bevor es Privatradio in Deutschland gab. Radio 24 habe ich von einem 3000 Meter hohen Berg in die Schweiz eingestrahlt und dann wollte man uns legalisieren und ich habe gesagt, okay, das könnt ihr machen. Aber im Prinzip bin ich immer im Herzen ein Pirat.
Ja, und dieses Rebellische haben Sie sich erhalten. Sie sind zum Schweizer Medienpionier geworden, haben sich immer wieder selbst erfunden, haben auch immer wieder Sender gegründet. Wie ist es denn jetzt, wenn Sie heute in den Tag gestartet sind? Wie ist Ihr Nachrichtenverhalten? Was haben Sie konsumiert? Internet, Radio, Fernsehen?
Ja, genau. Also ich war natürlich bis 12 Uhr nachts, war ich vor allem auf CNN, habe die ganze Geschichte mit dem Iran-Abkommen verfolgt und habe heute Morgen 7:50 bei meinem Sender Radio 1 in Zürich eine Morgenkolumne per Telefon abgeliefert und habe dann natürlich alle wichtigen Websites habe ich abgeklappert, von Spiegel über New York Times, Washington Post und die Schweizer Medien. Also ich bin schon immer noch ein News-Junkie und bin natürlich gut informiert und ich brauche das auch für meine Arbeit.
Werden Sie nervös, wenn Sie nicht an Nachrichten kommen?
Das passiert ja kaum, außer das Internet.
Im Urlaub vielleicht mal?
Nee, ich schaffe das eigentlich nicht so richtig. Und ich möchte gern dran sein. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen, was soll ich sagen, Trump-süchtig seit 1,5 Jahren. Ich komme dann nicht davon los, von dieser Geschichte und verfolge alle Irrungen und Wirrungen. Und habe auch das Gefühl, da wird ein bisschen zu viel Zeit investiert für diesen Typen, aber irgendwie schaffe ich es nicht.
Das Beschäftigen auf der einen Seite, aber das zu sehr drum kreisen und diesen Hype auch zu bedienen, müssen sich Medien dahingehend nicht auch mehr hinterfragen?
Nein, die Medien müssen recherchieren und sie tun das. Also in Amerika haben die wichtigsten Medien, vor allem New York Times und Washington Post, viele, viele Reporter auf dieser Sache und die recherchieren und bringen vor allem jetzt in Bezug auch auf diese Russland-Geschichte immer neue Daten. Heute früh, dass offenbar ein russischer Milliardär, der übrigens in der Schweiz wohnt, Viktor Wechselberg, Trumps Anwalt Cohen $500,000 geliefert hat. Naja, bitte, da muss man sich doch fragen, ist dann doch hier ein Beweis geliefert, dass die Russen den amerikanischen Wahlkampf mitfinanziert haben? Und das sind wichtige Geschichten und es ist gut, dass die rauskommen.
Der Schweizer Medienpionier und Medienmacher Roger Schawinski war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster. Schawinski hat auch in Deutschland Schlagzeilen gemacht, weil er sich, obwohl vom Privatradio kommend, für den Erhalt des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in der Schweiz ausgesprochen hat. Aktuell hat Schawinski ein Buch über Verschwörungstheoretiker veröffentlicht.
Ich war in einer Fernsehsendung im Schweizer Fernsehen und da war ein Verschwörungstheoretiker, den man in Deutschland auch gut kennt, ein Schweizer, der heißt Daniele Ganser. Und es ging damals zum Thema Trump, aber der hat die Sendung total manipuliert, wollte nur über sein Thema reden, nämlich 9/11, was viele der Verschwörungstheoretiker tun. Und ich habe dann mich ein bisschen gezofft mit ihm. Und im Anschluss wurde ich so beschimpft von so vielen Verschwörungstheoretikern, dass ich aufmerksam geworden bin, dass da eine ganz große, aggressive Gemeinde vorhanden ist, die oft im Untergrund agiert. Und habe dann als Journalist begonnen zu recherchieren und war dann überrascht über das, was ich herausgefunden habe. Und habe jetzt dieses Buch auf den Markt gebracht, Verschwörung, um aufzuzeigen, wer sind diese Leute, wie agieren sie, welche Methoden wenden sie an, damit man sich danach ein bisschen schützen kann von denen.
Und wenn wir jetzt bei diesem Beispiel Daniele Ganser bleiben, der ja Historiker ist und der etwas auch nach Fakten einordnen könnte, wieso kommen Sie darauf, dass Sie sagen, nein, das stimmt alles nicht, es ist eine Verschwörung?
Nee, also ich habe das natürlich untersucht. Seine Dissertation ist auf sehr wackeligen Füßen, wie ich festgestellt habe. Da hat er auch eine Verschwörung, hat er da dargestellt in Italien, die Gladio-Bewegung. Aber die basiert vor allem auf einem Dokument, das vom vom russischen Geheimdienst gefälscht wurde und eingespiesen wurde. Also dort stimmen die Fakten schon gar nicht, aber vor allem sein Vorgehen, wenn er sagt, die Amerikaner haben diese und jene Dinge, Mossadegh in Iran, dann Golf von Tonkin und haben Verschwörungen ausgeführt und dann einen Analogieschluss macht auf 9/11, dann ist das brandgefährlich und hat nichts mehr mit Wissenschaft zu tun. Aber es ist dann noch schlimmer, weil immer die Amerikaner und auch die NATO die Bösen sind, da muss man sagen, dann sind die anderen die Guten. Und dann ist eben Putin der Gute, auch wenn er mithilft, wenn in Syrien Kinder vergast werden und wenn er Assad unterstützt. Und dann ist er als sogenannter Friedensforscher auf der Seite eines Kriegsherrn und ist damit meiner Meinung nach demaskiert als eine Kriegsgurgel.
Und warum ist es für Sie nicht etwas, was zur allgemeinen Meinungsvielfalt dazu gehört?
Nee. Meinungen soll man haben, Fakten, die sind halt, Meinungen gibt es viele. Jeder hat ein Anrecht auf Meinungen, aber Fakten sind Fakten und die sollte man sich halten. Und da werden Leute eingelullt mit Dingen, die als Fakten präsentiert sind, werden, die es aber nicht sind. Und das ist sehr gefährlich, weil die Verschwörungstheoretiker gehen ja davon aus, es gibt eine geheime Weltmacht, die mich manipuliert, die ist auch verantwortlich, dass ich in meinem Leben nicht so viel erreicht habe, wie ich will. Man wird angelogen, Lügenmedien, Lückenmedien, Mainstream-Medien etc., da wird unsere Demokratie wird destabilisiert und das natürlich ganz bewusst und dagegen müssen wir uns wappnen.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Jetzt mit einer Frau, die viele Jahre lang eines der Fernsehgesichter des ZDF war, Nina Ruge. 10 Jahre hat sie das Boulevardmagazin Leute heute moderiert. Und so wie Ulrich Wicker mit seiner geruhsamen Nacht-Fernsehgeschichte geschrieben hat, so wird Nina Ruge für immer und ewig mit dem Satz verbunden bleiben, alles wird gut.
Vielleicht ist es ein bisschen überflüssig zu sagen, ich beziehe diesen Satz natürlich nicht auf politische Zusammenhänge.
Ja.
Und ich würde ihn auch nie sagen an einem Tag, an dem irgendeine Katastrophe passiert. Das habe ich auch nie getan. Sondern ich beziehe ihn tatsächlich auf meine persönliche Entwicklung und auf die Möglichkeit, wenn ich aus Krisen lerne, wenn ich aufstehe, wenn ich mal hingefallen bin. Wenn ich, das ist jetzt meine übliche Erklärung, wenn ich mich um mich selber achtsam kümmere und mich als ein Teil des großen Ganzen begreife, dann kann alles gut werden.
Und
dann bin ich überzeugt.
Die Formulierung ist auch der Wunsch, anderen Menschen möge es genauso gehen wie einem selbst.
Naja, das ist natürlich ein starker Hoffnungsimpuls und ich halte sehr viel von Hoffnung.
Sie werden immer noch verbunden mit der Moderation von Leute heute im ZDF. Obwohl das viele, viele Jahre her ist. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Dürfte das 11 Jahre her sein. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht einfach, weil Menschen, die am Nachmittag sich mit einem Format regelmäßig beschäftigen, das haben wir ja aufgebaut damals, 2007, das eben Geschichten von Menschen ins Wohnzimmer bringt, denjenigen, der sie präsentiert, dann in Erinnerung behalten.
Hm? Ganz schwierige Startbedingungen, schlechte Quote.
Gut informiert.
Eigentlich sollte das Ding wieder abgeschafft
genau.
werden.
Ja, sehr gut informiert. Ja, ja, wir waren ja eigentlich mal vor der Heute-Sendung um 6:45 am Abend. Und da sollten wir die Quote, die damals ein bisschen dümpelte, der Heute-Sendung nach oben bringen. Mhm. Und da wir 2 Monate Vorbereitungszeit für so eine Sendung hatten, was jetzt nicht so viel ist, waren wir am Anfang echt schlecht. Und die Quoten waren auch schlecht. Und dann war es tatsächlich, stand es spitz auf Knopf, dass wir abgesetzt wurden.
Hat sich dann geändert? Dann wurde
ja,
die Quote
wir wurden Marktführer.
Stabil und gut.
Ja.
Ja. Und Sie haben nach 10 Jahren freiwillig beschlossen zu gehen. War es die richtige Entscheidung?
Ja, natürlich. Ich habe lange mit mir gekämpft, weil ich war ja auch mit der Redaktion so verwachsen. Und habe aber immer wieder mein Motto hinter sich lassen, was keine Herausforderung mehr darstellt, gelebt. Und ich wollte wieder etwas Neues machen. Beziehungsweise in dem Fall wollte ich auch gerne wieder zurück zu Politik und Wirtschaft. Das habe ich ja parallel immer gemacht. Aber natürlich, die Schublade in Deutschland ist ja besonders gern betätigt. Und ich war halt in der Schublade Boulevard drin. Und mich da wieder rauszukämpfen, das hat dann schon ein bisschen gedauert.
Sie machen die Moderation für einen großen Kongress mit einem schwierigen Thema demnächst in Stuttgart. Haben Sie da noch Vorbehalte auch in der Vergangenheit gespürt, dass man sagt, ach, das ist doch die Boulevardtante?
Also für die mich schon mal kennengelernt haben auf der Bühne, ist es keine Frage. Die wissen, aha, die bereitet sich vor und die hat auch ein bisschen Ahnung von den Themen. Jemand, der mich nicht kennt und ich stehe dann, ich weiß noch genau, als ich das erste Mal den deutschen Maschinenbaugipfel moderiert habe, das ist jetzt 15 Jahre her, ja. da wehte mir erstmal ein etwas interessanter Stimmungsgeruch um die Nase. Das hat sich aber dann auch sehr relativ schnell erledigt. Nur aber so das Ding, die ist blond und hat Leute heute moderiert, also die lackiert Nägel und hat nichts in der Birne, das kommt doch immer noch mal vor.
Die jüngste Studienrätin in Niedersachsen, eine erfolgreiche Fernsehmoderatorin beim ZDF, daran anschließend eine Karriere als Autorin von inzwischen mehr als 20 Büchern. Auch darüber haben wir in dieser Woche mit Nina Ruge gesprochen und über ihr sehr großes soziales Engagement, beispielsweise für UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen.
Ich mache alles, was die von mir wollen. Und seit 5 Jahren bin ich Deutschlandbotschafterin. Das heißt, ich werde auch als solche für große Veranstaltungen beispielsweise gebucht, um dort Checks zu übernehmen. Aber das mache ich immer mit der Maßgabe, Leute, dann lasst mich auch erklären, wofür jetzt Geld im Augenblick ganz besonders gebraucht wird. Also die Intelligenz der Projekte von UNICEF zu erklären. Heute Abend zum Beispiel halte ich einen Vortrag in Berlin im sogenannten Capital Club, das ist der Club, wo sich Unternehmer und so weiter organisiert haben, über Projekte, über ein neues Projekt, das wir von UNICEF haben. Da kann man mit großen Summen hineingehen und sich auch selbst engagieren. Das heißt Club 48.3, da kann man sich engagieren und die Projekte auch mitsteuern. In diesem Jahr ist es in Nepal beispielsweise, also es geht nur um Mädchenförderung, weil Mädchen das wichtigste Kapital sind, um die Länder der dritten Welt nach vorne zu bringen. Da geht es in Nepal um ein Projekt beispielsweise, Lernen für Mädchen und sie nach vorne bringen und ohne Kinderheirat und ohne zu viele Kinder selbst zu kriegen, selbstbestimmt erwachsen werden zu lassen.
Sie engagieren sich auch für ein Kinderhospiz. Was machen Sie da?
Bethel, da mache ich im Grunde nur PR. Weil ich das so großartig finde. Ich habe mich damit beschäftigt, wie dort gearbeitet wird, mit wie viel Herz und wie Chancen eröffnet werden, aber auch wie Menschen dort hingehen und betreuen. Ich selber war aber noch nie da und mache die, auch gerade jetzt, als das 150-jährige Jubiläum war, mache ich das Jubiläum publik.
Ihr Engagement für Frauen mit Behinderung, wie sieht das konkret aus?
Da bin ich Schirmherrin seit 13 Jahren und das sind Frauen mit Behinderung, es gibt immerhin 300.000 in Bayern. Das ist ein Netzwerk, die sich selbst organisieren, unterstützt vom Sozialministerium in Bayern und Frauen mit Behinderung Mut machen wollen, am Leben teilzunehmen, sich nicht zu verkriechen und für ihre Rechte einzutreten. Und da bin ich auch nur Erfüllungsgehilfin. Die sagen immer nur keine fürsorgliche Belagerung, Nina. Wir wollen unbedingt, dass du das tust, was wir von dir wollen und nicht einfach nur von dir geleitet werden. Also wenn die was haben, dann mache ich das.
Was haben Sie von diesen Frauen gelernt für sich selbst?
Ah, ganz viel. Ich habe zum einen einen natürlichen und authentischen Umgang mit Menschen mit Behinderung überhaupt erstmal gelernt, weil ich in meiner Schulzeit niemanden mit Behinderung in meiner Klasse hatte oder in meinem Umfeld. Also offen umzugehen mit einem Menschen, was brauchst du, wenn er im Rollstuhl sitzt oder ein Glas nicht halten kann. Und dann natürlich eine große Demut, dass ich so leben darf, wie ich es tue.
Eins gehört. SWR 1.